Hallo und herzlich willkommen zu Kontrafunk aktuell. Heute ist Donnerstag, der 18. Dezember 2025.
Es wurden wegen CO2-Verzicht vegane Weihnachtsspeisen aufgetischt. Das Festmahl kam freilich der Umwelt zugute, doch später traf man heimlich sich an der Bratwurstbude.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Und nach der weihnachtlichen Einstimmung kommen wir jetzt zu unseren Themen bei Kontrafunk aktuell. Was hat der Ukraine-Gipfel von Berlin gebracht? Sind die Europäer auf den Friedensdiplomatiezug von Donald Trump aufgesprungen? Hören Sie dazu gleich die Einschätzung von Thomas Fassbender, Ressortleiter Debatte bei der Berliner Zeitung. Knapp 2 Jahre nach den großen Bauernprotesten in Deutschland sind die Landwirte erneut auf den Straßen gewesen. Der Grund waren diesmal die niedrigen Butterpreise in den Discountern und Supermärkten. Wir reden darüber mit dem deutsch-britischen Landwirt und Agrarinfluencer Anthony Lee. Dann schauen wir nach Syrien. Wie ist die Lage in dem Land, 1 Jahr nach dem Ende des Assad-Regimes? Kann man syrischen Flüchtlingen in Europa eine Rückkehr zumuten? Das ist das Thema im Gespräch mit dem ehemaligen Diplomaten und Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Und im Kommentar des Tages von Cora Stephan geht es um eine Ausstellung in Potsdam, wo die Jüdin Anne Frank mit Palästinensertuch gezeigt wird. Das sind unsere Themen heute bei Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Romy Arndt. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Seit fast 4 Jahren führt Russland Krieg in der Ukraine. Die europäischen Staaten sind in dieser Zeit vor allem dadurch aufgefallen, dass sie Waffen geliefert und das Geld ihrer Steuerzahler in Milliardenpaketen in die Ukraine geschickt haben. Diplomatische Initiativen zur Beendigung dieses Krieges gab es von den Europäern keine. Dann kam Donald Trump und startete seine Friedensinitiative. Er traf sich mit Putin und mit Zelensky, die Europäer waren außen vor. Doch am letzten Wochenende, da war plötzlich alles anders. Berlin wurde zum Hotspot der Friedensdiplomatie. Amerikaner, Ukrainer und europäische Staatschefs kamen zusammen, um, wie es hieß, Trumps Friedensplan weiterzuentwickeln. Was hat dieses Treffen von Berlin am Ende gebracht und sind wir jetzt dem Frieden in der Ukraine etwas näher? Wir wollen mit ein paar Tagen Abstand auf dieses Treffen schauen und dazu begrüße ich Dr. Thomas Fassbender. Er ist Leiter des Ressorts Debatte bei der Berliner Zeitung. Hallo, Herr Fassbender.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Fassbender, außer Spesen nichts gewesen in Berlin oder gibt es doch etwas, was von diesem Ukraine-Gipfel bleibt?
Na, wenn man es positiv angehen will, haben die Europäer sich zumindest nicht ungeschickt wieder ins Spiel gebracht, denn das sah ja so aus, als ob die Verhandlungen bilateral zwischen Moskau und Washington laufen. Die Europäer haben so von der Seitenlinie aus, ich möchte jetzt nicht sagen gezetert, aber es war schon in der Richtung, also ziemlich unkoordiniert, eigentlich ihr Missfallen bekundet, wochenlang. Die Tatsache, dass das unter Friedrich Merz' Ägide in Berlin stattfand, die würde ich jetzt nicht bekritteln wollen. Insofern rein diplomatisch vom Prozedere her war das sicher kein Misserfolg. Allein die Tatsache, dass dieser europäisch-ukrainische Gipfel in Berlin stattfand. Die große Frage ist natürlich, inwieweit das den gesamten Friedens- und Verhandlungsprozess voranbringt. Aber in jedem Fall kann man doch konstatieren, das Wochenende endete mit der erfolgreichen Rückeroberung der Verhandlungsbeteiligung durch die Europäer.
Seit Donald Trumps Machtantritt in Washington ging ja ein Riss durch den Westen. Sind Amerikaner und Europäer jetzt beim Thema Ukraine wieder vereint?
Ganz selbstverständlich war es, glaube ich, nicht, dass plötzlich doch Jared Kushner und der Steve Witkoff in Berlin mit dabei waren. Insofern also die beiden, die auch mit Putin direkt verhandelt haben. Das heißt, zumindest aus Sicht der Amerikaner scheinen die Europäer wieder ihren Platz am Tisch gefunden zu haben. Und ich gehe schon davon aus, dass die USA jetzt doch akzeptiert haben, ohne die Europäer wird es nicht funktionieren. Wer sie davon überzeugt hat, ob das die Europäer waren, ob das Volodymyr Zelensky war, vermag ich nicht zu sagen. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, es sind zwei Dinge. Die Europäer sind wieder im Spiel. Die Amerikaner erkennen das an. Putin knirscht mit den Zähnen. Nur das Problem ist, dadurch, dass die Europäer ständig in diesen Verhandlungen eigentlich diejenigen sind, die die Erwartungshaltung auf der ukrainischen Seite nach oben schieben, auch die Verhandlungspositionen der Ukraine schärfer machen, als sie auf jeden Fall in Russland durchsetzbar sind und wohl auch von den USA als durchsetzbar angesehen werden. Das wirft natürlich die ukrainische Verhandlungsposition, auch wenn es kosmetisch sich stärkt, wirft es sie in der Praxis zurück.
Wenn wir mal auf die Ergebnisse dieses Gipfels schauen, ist Donald Trumps Friedensplan nun weiter aufgeweicht worden? Also wird Trumps Initiative weiter ausgebremst, wie es die Europäer ja bisher getan haben? Oder sind in Berlin möglicherweise sinnvolle Dinge hinzugekommen?
Wir wissen ja gar nicht, wie viele und welche Friedenspläne derzeit existieren. Bekannt geworden ist auf jeden Fall der 28-Punkte-Plan, der ja schon mehrere Wochen diskutiert wird. Von dem kann man ausgehen, von dem kann man sagen, dass er wirklich weitgehend, ich will nicht sagen aus russischer Feder stammt, aber doch weitgehend auch die Erwartungen der russischen Seite widerspiegelt. Was bedeutet das im Prinzip? Das Signal der Amerikaner war, okay, so ein großes Problem hätten wir mit diesen Erwartungen nicht. Das große Problem haben die Europäer, das haben sie ja im Detail und en gros und en masse auch kundgetan. Wo wir an diesem Wochenende definitiv weitergekommen sind, sind eigentlich zwei Dinge. Zum ersten Mal hat der Selenskyj doch mehr oder minder unverklausuliert zugestanden, dass die Ukraine den Anspruch auf NATO-Mitgliedschaft nicht erheben oder zumindest kurzfristig nicht durchsetzen will. Das zweite ist, dass wohl Witkow und Kushner zugestanden haben, dass es in irgendeiner Form an den Artikel 5 des NATO-Vertrages erinnernde Sicherheitsgarantie der USA bilateral der Ukraine gegenüber geben wird oder kann. Also in diesen beiden Punkten hat das Wochenende zusätzliche Klarheit geschaffen, was natürlich auch, und das ist, glaube ich, der größte Pferdefuß dieser Vereinbarung, ist, dass wohl die Amerikaner akzeptiert haben, dass es eine 800.000 Mann starke und reichlich hochgerüstete und zumal von europäischen Truppen vor Ort unterstützte ukrainische Armee geben soll, nicht geben wird, denn dazu müssten ja die Russen erst einmal ihre Zustimmung geben. Und damit steht natürlich für Moskau gegenwärtig noch eine nicht zu akzeptierende Forderung im Raum. Das ist die Forderung der Europäer und das ist genau die Kernforderung, die das Gesamtabkommen so schwierig macht. Denn die Europäer sind getrieben von der Überzeugung, dass Russland seine Aggression fortsetzen will, wahrscheinlich auch seine Aggression dann ausweitet Richtung Baltikum, Richtung Polen, möglicherweise Richtung Deutschland. Die Franzosen sind selbst auch besorgt. Das ist natürlich eine zunehmend irrationale Haltung, hier von den Falken in Medien und Politik vertreten wird. Und der Preis dafür ist, dass dieser Krieg weiter fortgeführt werden wird.
Sie haben die sogenannten robusten Sicherheitsgarantien erwähnt, auf die sich Europäer und Amerikaner in Berlin wohl geeinigt haben. Ist das vergleichbar mit der Beistandsklausel der NATO und würde das bedeuten, dass die NATO-Staaten bereit wären, wegen der Ukraine eine direkte Konfrontation mit Russland zu riskieren?
Nein, also was im Raum steht, ist eine bilaterale Sicherheitszusage der USA, in der Formulierung analog der Sicherheitszusage laut Artikel 5, die sich die NATO-Mitglieder gegenseitig gegeben haben. Wenn man diesen Artikel 5, also auch den NATO-Artikel 5, sich im Wortlaut durchliest, ist das ja gar nicht ein hundertprozentiges militärisches Beistandsversprechen, sondern das ist eine relativ vage formulierte Unterstützungsverpflichtung der NATO-Mitglieder untereinander. Und eine solche Verpflichtung würden dann auch die USA der Ukraine aussprechen, wenn sich das in einem Verhandlungsergebnis realisieren würde.
Aber was würde eine solche Unterstützungsverpflichtung der Amerikaner praktisch bedeuten? Im Fall der Fälle?
Ich kann mir schon vorstellen, dass da die Amerikaner ja gleichzeitig von einem ziemlich breit angelegten wirtschaftlichen Engagement in der Ukraine ausgehen, werden dort sehr viele Amerikaner sein, natürliche Personen, juristische Personen. Es wird binnen weniger Jahre dort absehbar außerordentlich viel amerikanisches Kapital geben, amerikanische Investitionen. Da wird dann schon für den möglichen Angreifer, in dem Fall für die Russische Föderation, einiges Risiko auf dem Spiel stehen, wenn Moskau sich wirklich überlegen würde, so eine Invasion 2.0 dann in 2 oder 3 oder 4 Jahren zu starten. Da steckt dann schon einiger Gehalt hinter, wenn der amerikanische Staat das mit Brief und Siegel unterzeichnet und wenn möglicherweise sogar, dabei ja auch die Rede von, dass das eine vom amerikanischen Kongress abgesegnete Zusage sein wird.
Gleichzeitig wollen die Europäer eine multinationale Schutztruppe für die Ukraine stellen. Würde das bedeuten, NATO-Soldaten ganz offiziell in der Ukraine? Wie realistisch ist das?
Ich bin sicher, das ist keine Bündnissoldaten, sondern Soldaten einzelner NATO-Mitglieder, die dann jeweils unter bilateralen, also nicht unter multilateralen NATO-Abkommen, sondern bilateral in der Ukraine stationiert würden. Das ist sicherlich für Moskau die schwerste Kröte hier. Neben der Zahl von 800.000 Mann und der Tatsache, dass diese 800.000 Mann auch noch laut dem Verhandlungsergebnis vom Wochenende reichlich gut ausgerüstet sein sollen. Denn die Russen haben von Anfang an immer kundgetan, sie haben zwei Kernziele neben anderen. Das ist, die Ukraine darf nicht in der NATO sein und die NATO darf nicht in der Ukraine sein. Wenn wir jetzt sagen, die Variante Ukraine in der NATO ist vom Tisch, wenn jetzt deutsche Soldaten, deutsche Truppen, englische, französische und andere in der Ukraine wären, wäre ja trotzdem aus russischer Sicht, selbst wenn das formal keine von der NATO entsandten Soldaten wären, wären aus russischer Sicht NATO-Truppen in der Ukraine. Wir würden sagen, das sind keine NATO-Truppen, das sind deutsche, französische und englische. Das ist ein, sagen wir mal, typisch westliches Begriffs- und Formeldenken. Mit dem würde man in Russland wenige überzeugen. Also da ist noch einiges am Verhandlungstisch, was bewältigt werden muss.
Russlands Außenminister Lavrov hatte ja vergangene Woche noch gesagt, Russland würde eine solche Schutztruppe als legales Ziel betrachten, also auch angreifen. Gestern klang dann der Kreml-Sprecher Peskow schon etwas anders. Er deutete an, dass Russland vielleicht bereit sein könnte, über eine solche Truppe zu verhandeln. Ist das eine neue Qualität auch in Moskau?
Naja, offensichtlich bewegen sich ja beide Seiten aufeinander zu. Was jetzt halt geschieht, auch auf dem Schlachtfeld, genauso wie hinter den verschlossenen Türen der Diplomatie, ist ein wochenlanges, monatelanges Tauziehen. Da keine der beiden Seiten, und wenn wir jetzt mal sagen, wir haben ja eigentlich vier Seiten, ja, wir haben die Russen, wir haben die Amerikaner, wir haben die Ukrainer und die Europäer, und keine der vier Seiten hat Lust darauf, am Ende als derjenige oder diejenige dazustehen, die zuerst nachgegeben oder zuerst mit den Augen gezwinkert hat. Das ist schon ein Pokerspiel, was hier läuft. Ein zynisches Pokerspiel natürlich, weil es gleichzeitig auf dem Schlachtfeld und in der Diplomatie abläuft. Aber das ist nichts anderes als in den großen Auseinandersetzungen der Vergangenheit. Denken wir mal im 17. Jahrhundert an den 30-jährigen Krieg. Da liefen die Verhandlungen vom Anfang bis zum Ende mindestens 10 Jahre lang. Also wir haben es hier mit einem fast 4-jährigen europäischen Krieg zu tun, mit mehreren 100.000 Toten auf beiden Seiten. Das ist ein historisch gesehen enormes Ereignis, was vor unseren Augen abgeht. Und da kann man nicht erwarten, dass sich 4 oder 5 oder auch 20 Leute ein Wochenende irgendwo zusammensitzen und dann haben sie ein Papier fertig, das wird unterschrieben und dann macht man die Sektflaschen auf.
Bisher haben ja Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer oder auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas immer davon gesprochen, dass die Ukraine nur genügend mit Waffen versorgt werden müsse, dann könne sie das Ruder noch rumreißen und den Krieg noch gewinnen. Wofür spricht Ihrer Meinung nach diese Einschätzung?
Die Europäer haben wahrscheinlich einen Fehler gemacht, schon 2022. Sie haben nach den ersten großen Erfolgen der Ukrainer in der Abwehr der russischen Invasion auf einen ukrainischen Sieg gesetzt und sich so sehr in diese Position verstiegen, dass man eigentlich bei den Europäern keinerlei Plan B entwickelt hat. Ja, es hat deswegen ja auch nie diplomatische Initiativen gegeben. Die Europäer haben einfach nur gesagt, wir werden zwar A, nicht Kriegspartei, das heißt, ich will es mal ganz brutal sagen, Männer oder Frauen bekommt ihr nicht von uns, also keine Soldaten oder Soldatinnen, aber ihr bekommt Waffen und Geld. Man hat darauf gesetzt, dass mit den Waffen und dem Geld, was aus Amerika kam und was ja auch unter Präsident Biden noch alles lief, die Ukraine in die Lage versetzt würde, dann doch nach irgendeiner Offensive, 2023 hat es nicht geklappt, 2024, 2025, den Sieg herbeizuführen. Derweil inzwischen fehlt der Ukraine natürlich das amerikanische Geld und es ist auch nicht nur das Geld und die Waffen aus Amerika. Die große Gefahr ist, dass wenn die Amerikaner die Lust verlieren, die Ukraine zu unterstützen und dann liefern sie die lebensnotwendigen Geheimdienstdaten nicht mehr, die die Ukraine braucht, um Angriffe gegen das russische Hinterland zu fliegen, sei es mit ballistischen Raketen, sei es mit Drohnen oder Marschflugkörpern. Und da ist natürlich der große Mangel der Ukraine noch gar nicht erwähnt worden und das ist, dass der Ukraine die Männer ausgehen, also die Männer in den notwendigen Jahrgängen. Man spricht jetzt schon an einigen Hotspots der Front von einem Truppenverhältnis von 7:1. Also auf einen ukrainischen Soldaten kommen dann 7 russische an manchen Stellen der Front. Das wird, sagen wir mal, nicht sehr groß thematisiert, aber es führt natürlich dazu, dass die Europäer jetzt in die Lage kommen. Sie haben sich verpflichtet, diesen ukrainischen Sieg irgendwie herbeizufinanzieren, ich will es mal so sagen. Sie sehen aber mehr und mehr, es wird dazu nicht kommen. Also alle Seiten geraten unter Druck und am Ende, auch die Russen geraten ja ihrerseits irgendwo unter Druck, weil auch deren Ziele nicht so erreicht werden, wie sie sich das vorgestellt haben. Und aus diesem Druck wird es dann irgendwann wahrscheinlich, aber das kann auch noch 6 oder 8 Monate dauern, zu einer Verhandlungslösung kommen.
Über den Ukraine-Gipfel von Berlin und die Folgen sprach ich mit Dr. Thomas Fassbender, Ressortleiter Debatte bei der Berliner Zeitung. Danke für Ihre Zeit.
Frau Arndt, herzlichen Dank Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. In Deutschland ist die Butter zurzeit so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Der Discounter Lidl verkauft das Stück sogar für nur 99 Cent. Was die Lidl-Kunden freut, bringt die Landwirte auf die Palme. Sie protestierten in den letzten Tagen vor der Lidl-Konzernzentrale in Baden-Württemberg und auch in anderen Bundesländern. Warum die Bauern der niedrige Butterpreis so ärgert, darüber spreche ich mit dem deutsch-britischen Landwirt und Agrarinfluencer Anthony Lee, der seinen Hof in Rindeln an der Weser betreibt. Hallo, Herr Lee.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Die 99 Cent Butter bei Lidl, die hat nun den erneuten Protest der Landwirte ausgelöst. Das sei ein Verkauf unter dem Herstellungspreis, heißt es. Wie viel kostet denn die Produktion eines 250 Gramm Stücks Butter in konventioneller Herstellung?
Naja, ich würde es erstmal an dem Urprodukt, nämlich an der Milch, festmachen wollen, weil das ist ja das, was der Landwirt erzeugt. Und die Molkereien machen dann den Rest, ob es jetzt halt Butter oder Quark oder was anderes ist. Aber der Landwirt braucht für einen Verdienst ungefähr 45 Cent pro Liter. Wir sind unter die 40 Cent gerutscht und man will auf 32 Cent runter. Und dann wissen Sie, wie dramatisch die Lage gerade ist, wenn Sie dann halt nicht nur umsonst arbeiten, sondern Geld mit zur Arbeit bringen. Das macht keinen Spaß und hält man auf Dauer nicht durch.
Das heißt, kostet die Butter in der Herstellung nun mehr als 99 Cent oder weniger?
Selbstverständlich, nämlich viel mehr. Aber das Problem ist einfach, dass man mit diesem Produkt die Menschen in den Supermarkt locken möchte. Und wir haben vier große Konzerne. Und in der letzten Woche hat die Monopolkommission in Deutschland festgestellt, dass wir mit vier Konzernen, die 90% Marktanteil haben, einen ungleichen Wettbewerb haben. Und es geht um nichts anderes, als auf dem Rücken der fleißigsten Berufsgruppe in Deutschland, das sind nämlich die Landwirte, gerade auch Milchviehhalter. Das ist ein 365-Tage-24-7-Job, den, glaube ich, die wenigsten in diesem Land durchhalten würden und auch machen wollen, vor allem nicht für die Kröten, die da hängen bleiben.
Das heißt, Lidl bietet die Butter so billig an, weil das die Kunden anlockt und dann schlägt der Discounter bei anderen Produkten, wie beispielsweise Kaffee oder Schokolade, beim Preis dafür was drauf, um trotzdem am Ende genug zu verdienen?
Ja, genau so ist es. Und zwar nichts anderes. Das ist eindeutig. Ja? Also wenn ich unter den Herstellungskosten eine Ware anbiete, dann hat das mit einer sozialen Marktwirtschaft ja nichts mehr zu tun. Das ist einfach schäbig. Man kann das gar nicht anders sagen. Und das ist ja nicht nur bei diesem Produkt so. Ich bin reiner Ackerbauer. Momentan verkaufe ich Getreide und lege damit auch Geld bei. Weil Sie müssen ja bedenken, für uns ist ja auch alles andere teurer geworden. Energiekosten, Lohnkosten und etc. Und ich kriege momentan für eine Tonne Weizen 170 Euro und bräuchte aber über 200. Sie können ja mal schätzen, das würde ich ganz gerne mal mit Ihnen mal testen. Was kriegt denn ein Landwirt für ein Kilo Schweinefleisch? Was meinen Sie?
Ein paar Euro?
1,60 Euro. Und jetzt gucken Sie mal, was das im Supermarkt kostet. Jetzt können Sie mir nicht erzählen, dass es am Landwirt liegt, weil ich habe Ihnen das gerade gesagt. Und die Verkäuferin kriegt leider auch nicht genug Geld. An der kann es auch nicht liegen. Das heißt, irgendeiner verdient ja mit unseren Produkten ein Arsch voll Geld. Und wenn Sie mal gucken, das Handelsblatt veröffentlicht das ja jedes Jahr, wer unter den Top-Reichsten Deutschlands ist. Ich habe keinen Sozialneid. Wenn auf Nummer 1 die Schwarzgruppe, also Lidl, ist und dann die beiden Albrechts, also Aldi, unter den Top 7 ist, dann sehen Sie ja, dass Sie anscheinend nicht am Hungertuch nagen, sondern mit unseren Produkten sehr, sehr viel Geld verdienen und wir alle dafür sehr, sehr viel Geld bezahlen.
Wenn wir nochmal auf den Butterpreis zurückkommen, Lidl sagt ja, es gebe derzeit ein Überangebot an Rohmilch und das müsse sozusagen abfließen und dazu trage Lidl mit einem verstärkten Butterverkauf jetzt durch diesen niedrigen Preis bei. Wieso gibt es denn ein Überangebot an Rohmilch?
Wenn Sie mal genau schauen, wo die Milch herkommt, wir denken ja immer, das ist dann halt vom Bauern von nebenan. Das ist natürlich auch bei der Kennzeichnungspflicht, die wir leider nicht so haben, wie wir sie gerne hätten, dann würden Sie auch sehen, dass selbst aus Polen Milch herkommt. Ich meine, deutsche Milch wird jetzt teilweise sogar in Österreich angeboten, auch für 99 Cent. Das freut die österreichischen Berufskollegen da genauso wenig. Und es ist tatsächlich so, es gibt Schwankungen im Markt. Das ist auch vollkommen normal. Wir können damit auch leben. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht nur den Jammermax hier spielen. Ja, wir sind Preisschwankungen gewohnt. Aber wenn ich dann unter den Produktionskosten Ware verramsche mit einer Strategie, nämlich Leute in den Supermarkt in der Vorweihnachtszeit zu locken, dann ist das schäbig und das passt einfach nicht. Und wissen Sie, seit Jahren hören wir jetzt schon an, ja, wir wollen ja regional sein, wir wollen geringen CO2-Fußabdruck haben und nachhaltig und sowas. Ich meine, schauen Sie mal doch, wo die Produkte herkommen. Wenn Sie schaffen, beim Apfel können Sie es am besten sehen, wo kommen denn die Äpfel her? Ja, wenn ich einen Bio-Apfel von der Südhalbkugel habe, dann stimmt doch irgendwas nicht. Selbst Schweinefleisch, ja, Schweinefleisch wird hierher gekarrt aus allen Ländern, aus Spanien, aber auch aus Südamerika. Also Produkte, die wir hier selber anbauen könnten. Und wenn Sie einen so mächtigen Gegner haben in dem Fall, ich muss zwar das Wort leider Gegner nehmen, weil von Vertragspartner oder der ehrenwerte Kolonialwarenhändler Edeka zum Beispiel, das steht ja tatsächlich im Namen noch drin, das passt ja dann nicht, wenn ich in der Lage wäre, hier regionale Produkte ins Regal zu legen und der Kunde dann auch kauft. Nein, die könnten ja festlegen, okay, wir wollen mehr Regionalität. Das sehen Sie ja nur in ein paar Bereichen. Und das ist einfach alles unehrlich. Und wenn ich dann will, dass die heimische Landwirtschaft hier immer mehr den Bach runtergeht, also seit Jahren sagen wir schon, wenn wir hier fairen Wettbewerb haben wollen, dann können wir nicht die Märkte öffnen, dass alles zollfrei hier reinkommt. In diesem Jahr kamen 740.000 Tonnen Zucker von außerhalb der EU zollfrei hier rein. Und dann wundern wir uns, dass hier die Märkte zusammenbrechen. Das hat mit fairen Wettbewerb nichts mehr zu tun. Und wenn man dann Handelsabkommen mit Südamerika, also das Mercosur-Abkommen, jetzt schnell ratifizieren will, die Franzosen wehren sich ja massiv dagegen, dann kann das ja nicht fair sein, weil die Landwirte dort natürlich nicht die hohen Standards haben, die wir haben. Da können wir gar nicht mit konkurrieren. Oder dass Ware aus der Ukraine herkommt. Hier kommt alles Mögliche. Die meisten Eier, die wir hier essen, nicht das Frühstücksei, aber die verarbeiteten Produkte, kommen aus der Ukraine. Das ist doch nicht fair.
Sie haben das Mercosur-Abkommen erwähnt. Wenn das in Kraft tritt, was würde das für die deutschen Bauern bedeuten aus Ihrer Sicht?
Na, es wäre schon wieder eine Schwächung von unseren Landwirten, weil, wie ich gerade sagte, wir haben hohe Standards. Und viele Standards davon haben wir auch zu Recht. Dass wir mehr Tierwohl haben, dass wir auch mit unseren, ich sag mal, Antibiotika sparsam umgehen. Das muss man ja so sagen. Das dürfen wir auch nicht selber machen. Das ist ja auch alles richtig so. Wir sind aber auch massiv schon bei dem Einsatz von Antibiotika runtergegangen. Ist auch wichtig, damit man keine Resistenzen hat. Für uns alle ist das richtig. Das können Sie aber in Südamerika im großen Teil in den meisten Ländern einfach im Reifeisenwaren kaufen dort. Und der Landwirt setzt das selber ein, ohne dass da ein Tierarzt dabei sein muss. Oder aber Haltungsform. Ich meine, wenn Sie diese Feedslots dort sehen in Südamerika, wo zehntausende Tiere stehen und jetzt neulich bei uns wieder in Fachzeitschriften überall, dass man festgestellt hat, dass da Hormone zugefüttert werden bei der Rindermast, was bei uns zu Recht ja auch verboten ist, dann frage ich mich ernsthaft, wie wollen Sie damit konkurrieren? Wenn wir wirklich eine Versorgungssicherheit haben wollen, wir sollen ja kriegstüchtig werden und was nicht alles, ich muss doch erstmal dafür sorgen, dass die heimische Landwirtschaft gestärkt wird oder zumindest erhalten bleibt. Ansonsten ist das doch alles Hanebüchen, was wir hier machen.
Wenn Lidl jetzt die Butter für 99 Cent verkauft, inwieweit hat das denn direkt Auswirkungen auf die Landwirte? Die Milch für diese 99 Cent Butter wurde ja von den Molkereien schon in der Vergangenheit gekauft und hoffentlich auch bezahlt. Was Lidl dann daraus macht, also wenn Lidl die Butter ohne Gewinn oder gar mit Verlust weiterverkauft, dann ist das doch in erster Linie das Problem von Lidl. Warum regt sie das auf?
Naja, es ist ja nicht so, dass Lidl das mit Verlust verkauft. Also das glaube ich im Leben nicht. Der Einzige, der Verlust hier hat, sind wir und vielleicht noch die Molkereien, ja? Weil der Lidl hat immer eine Marge. Der Lidl hat auch kein Risiko oder andere Lebensmitteleinzelhändler. Das Risiko ist immer bei dem Erzeuger, bei uns. Und der kann sich ja überall bedienen auf der ganzen Welt. Bei der Milch kann er sich auch im Ausland bedienen. Ich sage ja eben, wir kriegen auch sehr viel Milch aus Polen. Das sehen Sie als Kunde halt nur nicht. Und bemerkenswert fand ich ja auch wirklich den Spruch, Sie haben das ja eben angesprochen, dass man bewusst auch die Übermenge an Milch jetzt loswerden will, also mehr verkaufen will. Das heißt, wir tun auch was für den Landwirt. Also ich habe ja gerade beschrieben, ich mache Verlust. Und wenn jetzt der Lidl oder Co. dann sagt, hey, wir sorgen dafür, dass ihr noch mehr Verlust macht. Also das soll uns helfen. Also die Logik muss mir einer erklären. Ich bin zwar nur Bauer, aber das habe ich verstanden, dass das Schwachsinn ist.
Wie viel sollte denn ein Stück Butter Ihrer Meinung nach im Supermarkt oder auch im Discounter kosten? Was wäre ein fairer Preis?
Ja, der fairste Preis kann ich immer nur am Liter Milch festmachen und das ist das, was die Berufskollegen mir sagen. Dann hängt es natürlich auch davon ab, wie sie aufgestellt sind. Sind die ein größerer Betrieb, ein kleinerer Betrieb? Ich habe eben diese Baseline von um die 45 Cent. Die haben wir die letzten Jahre überschritten. Das ging auch. Ich glaube auch, der Kunde ist noch nicht mal unbedingt das Problem. Der Kunde wäre durchaus bereit dafür. Und wenn wir einen fairen Wettbewerb auf Augenhöhe haben wollen und wenn der Aldi oder der Lidl nun mal jetzt halt nicht seine 16 Milliarden Gewinn macht im Jahr, sondern nur noch 15,8 Milliarden, ich glaube, davon geht die Welt auch nicht unter. Und um mehr geht es gar nicht. Also der Literpreis ist wichtig, aber es geht auch, wie gesagt, um andere Produkte. Und ich hatte ja gesagt, ich als reiner Ackerbauer, der hauptsächlich Getreide anbaut, und wir werden hier überschwemmt von ukrainischem Getreide, seit Jahren schon übrigens, was zollfrei hier reinkommt, was in die Maghreb-Staaten, die armen Länder gehört. Wir haben wirklich Millionen Menschen, die akut Hunger leiden in Afrika. Da ging die Ware vor dem Ukraine-Krieg noch hin, das müssen wir wieder herstellen. Wir können hier regional uns selbst versorgen mit den Basic-Produkten, die wir hier herstellen können. Das können wir gut, das können wir nachhaltig. Das sind Steuereinnahmen, das sind Arbeitsplätze, die wir hier gewährleisten und eine Versorgungssicherheit. Darauf sollten wir uns besinnen.
Hat die Politik in Deutschland und auch in Europa zu wenig Verständnis für die Vorgänge in der Landwirtschaft und für die Probleme der Landwirte?
Ich behaupte, sie hat gar kein Verständnis. Ich habe eingangs versucht zu erläutern, wie wir einfach satt sind. Wir nehmen so viele Sachen als gegeben hin. Das sehen wir bei der Energiepolitik. Wir glauben wirklich, der Strom fällt irgendwie in die Steckdose rein. Das läuft schon von alleine irgendwie. Der Arbeitsplatz ist gesichert und das Essen ist auch immer da. Das wird leider Gottes auch lange so sein, weil wir noch genug Geld haben, um anderen Ländern etwas wegzukaufen. Aber bezeichnend ist, ich stand mal vor 2-3 Jahren mit Herrn Özdemir auf einer Bühne und da war er gerade in Brasilien. Wir haben ja eben über das Mercosur-Abkommen gesprochen. Und da sagt er vorher einen Abend im Heute-Journal, in Brasilien hungern 30 Millionen Menschen. Da hat er ja recht. Nur wer garantiert uns denn, wenn wir von Herrn Lula, also aus Brasilien, wenn sein Volk hungert und an der Tür klopft und sagt, wir brauchen jetzt was zu futtern, und dann sagt er, nee, ich habe es aber für den Deutschen vorgesehen, das glaubt doch kein Mensch. Und nicht umsonst haben wir Länder wie China, die bunkern mehr als 50% des globalen Weizens, weil die nun mal nicht so doof sind wie wir. Ich muss so sagen, und leider Gottes ist unsere Politik nicht ausgerichtet, nachhaltig zu denken, vorausschauend zu denken, sondern wird schon irgendwie gut gehen. So sind wir die Jahre ja gefahren. Gerade wir Deutschen sind da ja Weltmeister drin.
Verschiedene Bauernverbände haben jetzt an die Politik appelliert, sich einzuschalten in den Butterpreisstreit, sage ich mal. Andererseits, sollte sich in der Marktwirtschaft die Politik wirklich in die Preisgestaltung einmischen?
Nein, muss sie gar nicht, wenn sie das umsetzt, was ich gerade gesagt habe. Sie soll für einen fairen Wettbewerb sorgen. Ich bin dafür, dass Politik sich möglichst doll raushält. Sie soll nur einen Rahmen schaffen, in dem der Unternehmer agieren darf und kann, und zwar so, wie er es für seinen Betrieb für richtig hält. Das funktioniert aber nicht, wenn all diese Barrieren da sind, die Einschränkungen da sind. Wie gesagt, die Überwachung, die da ist. Ich habe das mal einem amerikanischen Journalisten erzählt, der wollte mir das nicht glauben, dass wir alle 3 Tage von Satelliten überflogen werden. Und habe ich dem erzählt, was wir im Büro hier alles ausfüllen müssen und doppelt ausfüllen müssen und alles. Also die Politik soll sich da gar nicht einmischen. Die soll nur für einen fairen Wettbewerb sorgen. Und wenn die Monopolkommission da ist und sagt, Leute, das passt nicht, der ist zu mächtig, dann kann sie ruhig was machen. Das ist klar. Dafür gibt es ja Regeln, die wir haben. Der Mittelstand und so muss sich immer an Regeln halten. Alle anderen können dann notfalls auch im Ausland noch weggehen und trotzdem hier irgendwie keine Steuern bezahlen oder ähnliches. Das ist einfach nicht fair. Und das verkennen viele. Die meisten Arbeitsplätze in Deutschland werden durch die Landwirtschaft mit dem nachgelagerten Bereich überhaupt erst möglich gemacht. Und was da an Wertschöpfung da ist und somit auch an Steuereinnahmen für diesen Staat, das ist den Menschen gar nicht klar. Also Politik möglichst raushalten, Rahmen stecken und dann soll da derjenige, der guter Unternehmer ist, sich behaupten und wer es nicht ist, dann nun mal nicht. Das ist eine soziale Marktwirtschaft und ich möchte ganz gerne die soziale Marktwirtschaft erhalten.
Mehrere Bauernverbände wollen jetzt das Kartellamt anrufen. Erhoffen Sie sich davon Hilfe?
Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Wir haben das Kartellamt schon mal da gehabt bei der Übernahme von Tengelmann. Da hatten wir einen Minister Gabriel, der dann darauf gepfiffen hat, was das Kartellamt gesagt hat. Also wenn wir was bewegen wollen, dann sehen wir ja, was läuft. Dann müssen wir ein demokratisches Recht wahrnehmen. Das heißt, dass man sich friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel versammelt. Und dann muss man die Politik dazu zwingen, etwas zu machen. Politik braucht immer Druck. Jetzt bin ich weit davon entfernt, etwas wie die Franzosen zu machen. Wir haben aber den Franzosen und den Polen im letzten Jahr zu verdanken, dass so viele schwachsinnige Auflagen durch die EU, ich meine, überlegen Sie mal, wir sollten 3% der gesamten Fläche aus der Produktion nehmen, stilllegen, nichts drauf anbauen, in Zeiten, wo Millionen Menschen an Hunger leiden. So eine Idee kann man auch nur in Europa kommen. Und deswegen vertraue ich da leider nicht auf die Politik oder sowas, sondern wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Wir müssen wirklich so einen Druck aufbauen und den Bürger mitnehmen. Wir haben es im letzten Jahr gesehen. Da hat man Sachen erfunden, dass die Bauern rechts sind und all so ein Wahnsinn, weil man gesehen hat, um Gottes Willen, der Mittelstand ist dabei, die normalen Bürger sind dabei, weil die es verstehen und die Politik hatte blanke Angst und hat irgendwelche Märchen erfunden. Wir sind die rechtschaffenden Menschen, wir sind tatsächlich die Demokraten in diesem Land und wir müssen uns, wie Hubert Aiwanger das sogar mal gesagt hat, anscheinend die Demokratie uns zurückholen.
Über den Ärger der Bauern in Deutschland angesichts extrem niedriger Butterpreise aktuell sprach ich mit dem Landwirt und Agrarinfluencer Anthony Lee. Danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Knapp 1 Million Menschen syrischer Herkunft leben in Deutschland. In Österreich sind es rund 100.000 und in der Schweiz immerhin rund 28.000. Die meisten dieser Zuwanderer sind Flüchtlinge, die während des syrischen Bürgerkriegs nach Europa gekommen sind. Der Krieg ist vorbei, das Assad-Regime seit einem Jahr Geschichte und trotzdem gehen die meisten syrischen Flüchtlinge bisher nicht in ihr Heimatland zurück, beispielsweise um beim Wiederaufbau mitzumachen. Wäre das überhaupt möglich? Wie ist die aktuelle Lage in Syrien und welche Perspektiven gibt es? Dazu begrüße ich jetzt den früheren Diplomaten und Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Schlicht, Anfang der Woche sind in der zentralsyrischen Stadt Palmyra 3 US-Amerikaner gestorben bei einem Angriff der Terrormiliz IS. 2 Soldaten waren das und ein Dolmetscher. US-Präsident Trump hat dem IS dafür Rache geschworen. Dazu stellen sich mir gleich mehrere Fragen. Zunächst, wie viele US-Soldaten befinden sich derzeit eigentlich in Syrien und was machen die dort?
Es gibt derzeit etwa 1000 US-Soldaten in Syrien und die stellen eine Präsenz dar, die sich schon seit Jahren hinzieht und dafür vorhanden war, um dem IS entgegenzutreten und die Präsenz des IS zu bekämpfen. Und der IS ist ja zwar, wenn man so will, als Staat, nicht mehr da, aber es gibt sehr viele Terroreinheiten auf kleiner Ebene. Wir haben das ja gesehen jetzt in Palmyra, da reichen ein paar wenige, um so etwas durchzuführen. Und das wollen die USA verhindern und ganz ausrotten.
Das heißt, insgesamt ist der IS schon militärisch besiegt eigentlich?
Genau, er ist militärisch besiegt, aber das heißt nicht, dass er nicht noch vorhanden ist. Er ist in sehr kleinen Zellen vorhanden, er kontrolliert keine Regionen mehr, er tyrannisiert keine Städte mehr, aber er kann noch sehr viel Schaden anrichten, denn im Anschluss an das von Ihnen genannte Ereignis von der Ermordung der amerikanischen Soldaten haben syrische Einheiten sich in die Region begeben, um eben gegen den IS vorzugehen und da gab es auch schon wieder Tote. Also das ist durchaus noch gefährlich und das ist durchaus noch eine Präsenz, wenn auch keine territoriale mehr, wenn auch keine parastaatliche.
Donald Trump hat dem syrischen Übergangspräsidenten al-Sharaa wegen des IS-Angriffs keinen Vorwurf gemacht. Trump meinte, al-Sharaa sei genauso verärgert über den Anschlag wie er. Im November hatte Trump den Syrer sogar im Weißen Haus empfangen und damals erklärt, wir wollen, dass Syrien ein sehr erfolgreiches Land wird und ich glaube, dieser Anführer kann das schaffen. Ist dieses Vertrauen in al-Sharaa gerechtfertigt? Was meinen Sie?
In gewisser Weise ist es sicher gerechtfertigt. Al-Sharaa hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Er war ja zunächst einmal Al-Qaida-Mann und wurde von den Amerikanern verhaftet und eingesperrt viele Jahre lang, ist dann freigekommen und hat dann einen Paradigmenwechsel vollzogen. Er sah, dass man gegen Amerika auf die Dauer nicht agieren kann und dass dieses Konzept von einem Kalifat und von einem überregionalen großislamischen Reich, dass dieses Konzept nicht funktioniert. Und dass das auch nicht funktionieren kann, denn in dem Moment, wo man die große Einheit bildet, hat man sehr viele Feinde. Er hat dann eben sich verlegt darauf, ein neues Syrien zu machen. Ein Syrien ohne Assad, ein Syrien, das sunnitisch ist und das sehr konservativ-islamisch ist, aber das nichts zu tun hat mit IS oder Al-Qaida.
Nun ist Syrien ja ein Land, in dem verschiedenste Ethnien und Religionen zu finden sind. Vor einem Jahr hatten al-Sharaa und seine HTS-Miliz das Assad-Regime gestürzt. Das wurde damals als Befreiung gefeiert auf den Straßen. Wie geht es heute den Angehörigen der Minderheiten, die also keine sunnitischen Muslime sind?
Die Minderheiten sind in gewisser Weise das große Problem von al-Sharaa. Es gibt auf der einen Seite Drusen. Die Drusen wohnen im Süden des Landes und hätten am liebsten eine Art Kleinstaat, der weitgehend unabhängig ist. Sie fühlen sich als Alliierte Israels, was sie auch sind, denn auch in Israel gibt es Drusen. Und diese Drusen sind sehr loyal zum Staat Israel. Und Israel muss, um diese Loyalität zu belohnen, auch den Drusen in Syrien helfen und in anderen Teilen des Nahen Ostens. Drusen gibt es auch im Libanon. Und Israel ist immer bereit, sich für diese Gruppen einzusetzen, wegen der Drusen im eigenen Land. Dann haben wir die Alawiten, die Träger des früheren Regimes. Das frühere Regime stammte aus der alawitischen Bevölkerungsschicht und die Bevölkerungsschicht der Alawiten trug eben auch diesen Apparat. Und das ist ein großes Problem, denn es gibt heute noch viele Anhänger des alten Regimes der Assad-Familie im alawitischen Milieu und die Alawiten sind durchaus auch gewaltbereit. Dann haben wir die Kurden im Norden des Landes, die haben ja einen eigenen Staat, wenn man so will, einen Quasi-Staat. Die werden nicht kontrolliert von Damaskus aus und auch das ist natürlich in gewisser Weise ein Problem. Insofern muss al-Sharaa sehr viel Fingerspitzengefühl haben und sehr viel Pragmatismus auffinden. Er kann nicht einfach einen bornierten, radikal-islamischen Kurs fahren. Und man hat auch das Gefühl, dass er bereit ist und in der Lage, das zu tun. Also er ist ein Pragmatiker. Jedenfalls hat man das bisher gesehen. Wenn er sich nicht sehr ändert, dann würde man sagen, er ist vielleicht einer der wenigen, die in der Lage sind, so eine Art Syrien aufzubauen und zu gestalten.
Die Übergangsregierung von al-Sharaa herrscht ja nur über einen Teil von Syrien und dieser Teil ist nicht mal so groß wie der von den Kurden beherrschte Teil. Die Grenzlinie zwischen den beiden ist der Fluss Euphrat. Es kommt aber immer wieder zu Feuergefechten in den letzten Monaten zwischen diesen beiden Mächten. Die Kurden befürchten nun sogar, dass sich das wieder zu einem Bürgerkrieg ausweiten könnte. Wie schätzen Sie das ein?
Also wir haben Konflikte militärischer Art nicht nur zwischen dem Regime in Damaskus und den Kurden, sondern auch zwischen der Regierung in Damaskus und den Alawiten und auch zwischen dem Regime in Damaskus und den Drusen im Süden des Landes. Das gibt es immer wieder und das ist einerseits natürlich mehr oder weniger selbstverständlich. Wir haben da eine so lange Phase von Krieg und ethnischen Konflikten und religiösen Konflikten gehabt, das kann nicht von heute auf morgen friedlich werden. Man muss eben hoffen, dass es da eine Regelung geben wird. Wir wissen noch nicht, ob es diese Möglichkeit gibt, aber es ist noch zu früh zu sagen, es ist alles gescheitert und es wird wieder einen Bürgerkrieg geben. Das ist möglich, aber das ist durchaus noch nicht sicher.
Worum streiten Kurden und die Übergangsregierung? Geht es da nur um den Einfluss oder auch um unterschiedliche politische Vorstellungen?
Die Kurden wollen natürlich einen kurdischen Nationalstaat. Die haben sehr viel Schlimmes mitgemacht. Die sind unterdrückt worden in all den Ländern, in denen sie leben. Die hatten ja nie einen kurdischen Staat. Und deshalb möchten die in keiner Weise vereinnahmt werden und Teil eines sunnitisch-arabischen Syrien werden, sondern die wollen teuer erkaufte Unabhängigkeit bewahren. Und im Gegensatz dazu möchte natürlich al-Sharaa ein Syrien haben, wie es mal war. Er möchte alle Regionen, die einst zu Syrien gehört haben oder die rein auf der Landkarte zu Syrien gehören, auch kontrollieren. Und wenn diese Gegensätze aufeinandertreffen, dann wird das teilweise eben auch gewaltsam.
Wird Syrien dauerhaft ein Krisenherd bleiben und wer könnte da ein Interesse dran haben, dass es so bleibt?
Syrien war schon lange ein Krisenherd, das sind schon Jahrzehnte. Syrien hat Konflikte gehabt mit dem Irak, Syrien hat Konflikte gehabt mit Israel, Syrien hat sich in den libanesischen Bürgerkrieg eingemischt. Es gab auch Spannungen mit Jordanien wegen der PLO-Präsenz. Insofern ist Syrien ein Land, das mit Konflikten lebt, denn es ist ja auch ein künstliches Land. Diese Einheit Syrien ist geschaffen worden durch Frankreich. Frankreich war die Mandatsmacht nach dem Ersten Weltkrieg für die Region, die vom Osmanischen Reich losgelöst wurde. Und ein Teil wurde von den Briten verwaltet, ein Teil von den Franzosen. Und Frankreich hat da verschiedene Kleinstaaten gebildet. Und das Wichtigste war für Frankreich Libanon als Hort der orientalischen Christen. Und Syrien wurde dann eben auch zwischen dem Irak und Libanon und Palästina oder Israel, damals war es noch Palästina, geschaffen. Da sind natürlich die Konflikte immanent. Ich hatte ja darauf hingewiesen, es gibt die Drusen, eine esoterische Gemeinschaft, die aus schiitischem Islam kommt. Es gibt die Mehrheit der Sunniten. Es gibt die Alawiten, die auch eine schiitische Gruppierung sind. Und es gibt verschiedene Gruppierungen von Christen. Und natürlich die Kurden, die größte Gruppierung im Syrien der Moderne. Und all diese Leute unter einen Hut zu bringen oder vielleicht sogar zu beherrschen, dürfte sehr schwierig sein. Israel hat natürlich ein Interesse daran, dass Syrien nicht so mächtig ist. Das haben wir gleich gesehen am Anfang, als das neue Regime kam und die Macht in Damaskus übernahm, also Ashraf und seine HTS. Da hat Israel sofort begonnen, Ziele in Syrien zu bombardieren. Das ist ja auch folgerichtig. Syrien als islamistisches Land, wie Israel befürchten musste, wäre ein sehr unguter Nachbar. Die Assad-Clique und ihr Regime, die wussten, wie die Machtverhältnisse sind und die haben sich zurückgehalten und haben Israel nicht mehr angegriffen. Man konnte in Israel vermuten, dass das vielleicht nicht mehr so sein würde, wenn jetzt die HTS in Damaskus an der Macht ist. Und deshalb hat man das militärische Potenzial in Syrien doch weitgehend ausgeschaltet.
Welche Rolle spielt die Türkei, die ja traditionell ein Problem mit den Kurden hat, bei der ganzen Gemengelage in Syrien?
Die Türkei hat zwar ein Problem mit den Kurden, aber nicht mit einer Gruppe wie die von Ashraf. Die Türkei ist ja doch sehr stark konservativ islamisch und so eine Gruppe, wie sie jetzt in Damaskus an der Macht ist, könnte durchaus den Türken angenehm sein. Die Türken hoffen ja auch bei einem Wiederaufbau in Syrien eine große Rolle zu spielen, dass die türkische Wirtschaft da Impulse bekommt und das ist auch durchaus nicht auszuschließen, sondern das liegt sehr nahe. Denn die sehr stark geschwächte syrische Wirtschaft kann das allein nicht leisten. Syrien hat eine Wirtschaftskraft, die ungefähr der Stadt Potsdam entspricht, wäre da durchaus ein Raum für Expansion der türkischen Wirtschaft.
Während Donald Trump jetzt nach dem IS-Anschlag von Palmyra ein Einreiseverbot für sämtliche Syrer in die USA erlassen hat, geht man in Deutschland etwas vorsichtiger zu Werke. Nach Aussage des deutschen Innenministers Dobrindt werden gerade tausende Asylentscheidungen, die Syrer betreffen, überprüft. Worum geht es da?
Es ist ja immer die Frage, wie gehen wir mit den Syrern um? Sagen wir jetzt, die Syrer können jetzt zurück, weil das Assad-Regime, vor dem die Flüchtlinge geflohen sind, nicht mehr da ist? Oder sagen wir, wenn ich erinnern darf an die Aussage von Außenminister Wadefuhl, das ist dort so schwierig, dass man die Leute nicht zurückschicken kann? Das ist ja die Frage. In der Tat ist natürlich die Lage in Syrien schwierig und ich habe gerade die wirtschaftliche Entwicklung genannt. Das Bruttoinlandsprodukt Syriens ging von 62 Milliarden zurück auf 8 Milliarden. Das ist sehr wenig. Also da ist die Lage nicht so rosig. Aber andererseits, wer soll Syrien wieder aufbauen, wenn nicht die Syrer?
Wie sehen Sie es? Ist es für Syrer, die nach Europa geflüchtet sind, jetzt zumutbar, in ihr Land zurückzukehren unter den aktuellen Bedingungen, um dort beim Wiederaufbau mitzumachen?
Das ist natürlich eine humanitäre Frage. Wenn ich hier eine Familie sehe mit 3 Kindern, die hier gern und gut in die Schule gehen, die hier integriert sind, wo vielleicht der Vater schon Arbeit gefunden hat. Wenn man diese Leute jetzt zurückschickt, tut mir das schon irgendwie leid. Aber andererseits, wie ich vorhin schon gefragt habe, wer soll Syrien aufbauen, wenn nicht die Syrer? Und da sind vor allem natürlich diejenigen gefragt, die hier waren, die haben gewisse Dinge gelernt hier, die haben gewisse Fachkenntnisse, die haben vielleicht auch ein bisschen was gespart und solche Leute könnten durchaus helfen, ein Land wie Syrien aufzubauen. Man erinnere sich, wie Deutschland aussah nach dem Zweiten Weltkrieg und die Deutschen haben eben auch das Land wieder aufgebaut und haben sich nicht in die Schweiz geflüchtet.
Über die Lage in Syrien, ein Jahr nach dem Ende der Assad-Diktatur, sprach ich mit dem früheren Diplomaten und Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Herr Schlicht, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie ist vielleicht das bekannteste Opfer des Holocaust, das jüdische Mädchen Anne Frank, das nur 15 Jahre alt wurde. In einer Ausstellung in Potsdam ist jetzt ein Gemälde zu sehen, das Anne Frank zeigt, mit einem Palästinensertuch um die Schultern und auf einem Tablet schreibend. Ist das noch Kunst oder einfach nur geschmacklos? Hören Sie den Kommentar von Cora Stephan.
Sie meinen es ja nur gut, die Linken. Weiß man doch. Etwa so einer wie der italienische Konzeptkünstler Constantino Siervo, ein politischer Mensch, der Kunst schafft. Kunst, Zitat, die sich mit dem Kapitalismus auseinandersetzt, mit der Entfremdung, der Transformation des Menschen zum Konsumenten Mit Unterdrückung, Flucht und Ausbeutung jubelt es im Spiegel. Eine Kunst, die Haltung zeigt, die eigentlich weiß, auf welche Seite der Barrikade sie gehört. Halt, da ist es, das Zauberwort. Barrikade, noch zauberischer. Schon schwingt manch einer innerlich die Faust oder die Fahne und singt revolutionäre Lieder. Konstantinos Jervo zeigt Haltung nun auch in Deutschland, seit dem 16. November im Museum Fluxus Plus in Potsdam. Die Ausstellung heißt Kommune, das Paradox der Ähnlichkeit im Nahostkonflikt. Das klingt schon mal paradox, zumal da, wo es keine Ähnlichkeit gibt. Denn was bekommt man zu sehen? Etwa zwei Porträts. Ein Palästinenser, ein Israeli, die wie Zwillinge wirken. Botschaft? Glasklar, sind ja alles Menschen. Und so menschelt es weiter. Ein zweites Gemälde zeigt Anne Frank, Acryl auf Leinwand, 92 cm breit, 138 cm hoch. Zur Erinnerung, Anne Frank, das junge jüdische Mädchen, das sich mit ihrer Familie im holländischen Exil versteckt hielt, aber entdeckt und an die Nazis ausgeliefert wurde, starb im KZ Bergen-Belsen im Alter von 15 Jahren, wahrscheinlich an Fleckfieber. Das Gemälde zeigt Anne Frank in einer Kufia, gemeinhin Palästinenserviertel genannt. Da wird der Spiegelautor hymnisch. Um die Schultern trägt sie eine Kufia, jenen Schal, der zur Standardausstattung der rebellischen Jugend in ganz Europa gehörte. Vor Augen und Nase gezogen, bot er ein bisschen Schutz vor Tränengas und fest um den Hals geschlungen, wärmte er, wenn man frierend US-Kasernen blockierte. Na bitte, da passt doch alles. Klar wäre Anne Frank bei der rebellischen Jugend gewesen, damals. Diese Jugend, die nicht wusste, was sie tat, als sie die Kufia zur Standardausstattung wählte. Damals. Aber wieso protestieren sie nun gegen diese Darstellung? Etwa Andreas Büttner, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Brandenburg, oder Volker Beck, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Süffisant meint unser Autor, das war zu viel Diskurs und wohl zu viel Provokation. Wo war hier der Diskurs? Die Provokation allerdings war in der Tat deutlich genug. Anne Frank, Opfer der deutschen Judenvernichtung, steht da als palästinensisches Opfer eines angeblichen Genozids durch den Judenstaat Israel. Aber das sei doch nur völlig legitime Kritik am Agieren des Staates Israel, quakt die Museumsleitung und macht es damit nicht besser. Auch nicht der Künstler selbst, der nun dem Bild einen Text hinzugefügt hat. Darin heißt es, ihr Andenken als Zeugin des Holocaust steht nicht nur für die Erinnerung an die Shoah, sondern wird zum universellen Symbol der Verurteilung von Gewalt. In meinem Gemälde soll diese Figur eine moralische Stimme verkörpern. Universell, aha, bloß nicht differenzieren. Alles verquirlen im moralischen Allgemeinen. Manchen Menschen ist offenbar nichts peinlich. Mir schon.
Sie hörten einen Kommentar von Cora Stephan.
Thank you.
Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Wir sprachen mit Thomas Fassbender, Anthony Lee und Dr. Alfred Schlicht. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und empfehle Ihnen jetzt noch unsere Sendung Mensch und Medizin. Da präsentiert Christina Bungertz heute im Jahresrückblick ausgewählte Beiträge rund um die Corona-Aufarbeitung und verschiedene gentherapeutische Präparate. Sie hören unter anderem die Krankenhaushygienikerin Professor Ines Kapstein, den Toxikologen Dr. Helmut Sterz, den Journalisten Bastian Barucker und den Immunologen Dr. Kai Klapproth. Mensch und Medizin hören Sie heute um 8 Uhr, um 14 Uhr und um 20 Uhr. Einen schönen Tag wünscht Romy Arndt.